Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Elgar Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr uns gerade hört. Ihr hört auf jeden Fall die Folge 85. Auch schon ein ganz schönes Brett, was wir hier rausgebohrt haben, ne, Jan?
Wahnsinn.
So,
wer hätte das gedacht?
Der 100 immer näher. Und heute machen wir was, was wir schon ganz am Anfang, als wir uns überlegt haben, ob wir überhaupt einen Podcast machen, haben wir schon drüber nachgedacht, was könnten so Themen sein. Und da haben wir schon gesagt, wir können auf jeden Fall mal eine Top 5 machen oder mehrere Top 5s. Erst haben wir mit Top 10s angefangen und gemerkt, das ist viel zu viel. Also das dauert ewig, aber eine Top 5 der besten Sänger, der besten Gitarristen, der besten Drummer, der besten Bassisten, der besten Bands, was auch immer. Und es hat 85 Folgen gedauert, bis wir gesagt haben, ach stimmt, das wollten wir auch nochmal machen. Und deshalb haben wir uns jetzt entschieden, die Top 5 der besten Sänger. Und dafür gibt es auch einen sehr guten Aufhänger. Denn es gibt ja jetzt ein neues Single von Queen, zusammen noch mit Freddie Mercury. Oh. Über 30 Jahre nach seinem Tod haben die Jungs nochmal eine neue Scheibe rausgehauen mit Freddie drauf. So, und jetzt kann man sagen, ist geil geworden oder ist nicht geil geworden? Die haben gesagt, ja, die ist irgendwie verloren gegangen. Ich persönlich bin ja großer Queen-Fan, das weißt du ja. Und ich muss wirklich sagen, also pass mal auf, ich spiele sie mal kurz an. Ihr könnt ja mal kurz reinhören. Your life is your own. You're in charge of yourself. Master of your sehr zurückgenommene Instrumente, alles ausgelegt auf Freddys großartige Stimme. Nichts verkehrt an dem Song. Ich persönlich finde, frage mich sehr, warum sie ihn zu diesem Zeitpunkt anspielen, denn, ups, komischerweise bringen sie natürlich eine neu aufgelegte Version vom Album The Miracle raus von 89, in dessen Zusammenarbeit dieser Song auch entstanden ist damals. Und dann gehen sie, ups, auch nächstes Jahr nochmal wieder auf Tour und das tut mir so ein bisschen weh, weißt du? Das ist so ein bisschen, ich denke, so, ist so ein Soul-Out. Und es wird ja einen Grund gegeben haben, warum er damals nicht auf The Miracle drauf war. Über 30 Jahre später das Ding nochmal raushauen, haben die nicht nötig, finde ich. Und ich mag den Song auch nicht besonders. Das liegt aber daran, dass ich Balladen von Queen generell nicht mag. Das ist schon mit Who Wants to Live Forever, fand ich schon doof. Aber anhand dessen können wir nochmal sagen, die Top 5 der besten Sänger aller Zeiten, denn das dürfte niemanden überraschen, dass Freddie Mercury bei mir sicherlich mit dabei sein wird.
Mich würde allererst mal interessieren, ob du dieses Getränk aufmachen kannst, was ich mitgebracht habe. Ich habe wieder nach dem großen Erfolg der letzten Folge, wo wir uns ja in einen Rausch, will ich fast sagen, geredet haben, mit dem guten Getränk habe ich jetzt wieder ein gutes Getränk mitgebracht, nämlich ein Bier, was ich aus Montenegro mitgebracht habe. Das fand ich wirklich sehr, sehr lecker. Wir gucken jetzt mal, ob es der Effekt war, Mammutbier. Der Urlaubseffekt oder ob es hier auch im mittlerweile doch recht frischen Deutschland noch so gut schmeckt. Und
es
ich würde
ist natürlich warm, wie immer. Das darf ja, man nicht
was,
vergessen.
Was soll ich machen, ne?
Nee, klar. Aber das muss man ja mit einberechnen in die ganze Geschichte.
Prost. Und ich würde erst mal einmal kurz dazu, weil ich finde, das ist eine Frage, über die sich es lohnt, nochmal nachzudenken oder zu sprechen, wie du das grundsätzlich siehst. Ich meine, es hat ja einen Grund, dass solche Songs bis dato, bis zum Tod von Freddie Mercury eben nicht veröffentlicht worden sind. Und jetzt kann man natürlich drüber streiten.
Moment, diesen einen Grund, es gibt nur einen und der heißt, sie waren nicht gut genug fürs Album.
Genau, das ist ja die Frage, was hältst du, was halten wir eigentlich davon, dass man im Nachhinein sagt, also, ne, dass man im Nachhinein, der Künstler hat sich dazu entschieden, diesen Song nicht zu veröffentlichen, weil er selber der Meinung war, der ist nicht gut genug für die Öffentlichkeit. Im Nachhinein wird er trotzdem veröffentlicht.
Ich finde das scheiße. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Kann ich auch ganz klar sagen, ich finde das kacke. Da geht es immer um Geldschneiderei. Immer. Es geht nie darum, dass sie sagen, also mit der Retrospektive der letzten 30 Jahre, muss ich sagen, in die heutige Zeit passt dieser Song natürlich viel besser als in die 80er. Blödsinn. Blödsinn. Und gerade bei Queen muss man ja sagen, die haben ja ein ganzes Album noch mit unveröffentlichten Songs nach Freddys Tod rausgebracht. Der ist 1991 gestorben und 1995 kam Made in Heaven noch mit jeder Menge Songs drauf. Die waren gar nicht schlecht. Da waren ein, zwei wirklich noch gute dabei, aber auch ganz viele, die schon nicht mehr gut waren. Und selbst da ist der nicht drauf gewesen. Und deshalb bin ich da echt raus mit Anlauf und Pauken und Trompeten und allem, was sonst noch geht.
Ja, ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich natürlich bei den Bands, ne, also ich habe zum Beispiel so ein Boxset, da müssen wir demnächst mal drüber sprechen. Es gibt ja eine alternative Version von Touch Too Much, unserem Intro von dieser, von unserem Podcast gibt es eine alternative Version, die sie zuerst geschrieben haben, die auf einem, ja, auf so einem Boxset war, wo ganz viele CDs, die auch nicht schlecht ist. Jetzt kann man natürlich auf der anderen Seite argumentieren, so großartige Künstler, selbst das, was sie nicht veröffentlicht haben, wie Queen, AC/DC oder so, ist ja noch besser als das meiste von anderen.
Ja, aber es ist schlechter als alles andere, was sie rausgebracht haben. Ich finde, es sägt irgendwie so ein bisschen am Fundament dieser ganzen großartigen Leistung.
Ja, also wie gesagt, das Problem ist immer, als Fan freue ich mich über alles, aber du hast natürlich recht, ich verstehe den Gedanken komplett, aber irgendwie, ich bin dann trotzdem jemand, also wenn jetzt AC/DC nochmal mit unveröffentlichten Songs was raushauen würde, würde ich mir natürlich trotzdem so ein Boxset kaufen,
ja,
und würde mich auch drüber freuen, aber ich finde es ist halt immer schwierig, dieses da, na gut, Bon Scott lebt nicht mehr, aber
ja gut, aber stell dir mal vor, jetzt kommt noch was von Bon Scott raus.
Ja, halt
40 ist, Jahre später. Ja,
das ist dann Quatsch auch irgendwann.
50 Jahre später,
ne?
Halleluja.
Ja, also,
nee, 40.
Genau, also
Gott, ich kann überhaupt nicht
grundsätzlich mehr, ne? Ist es natürlich sehr, sehr schwierig und ich finde es auch irgendwie, respektlos ist das falsche Wort, aber ich meine, wir sind ja im weitesten Sinne auch in einer kreativen Branche und wenn ich sage, ey, das finde ich jetzt nicht gut genug und aus irgendwelchen Gründen würden irgendwelche Leute sagen, hier diese vergessenen Tonspuren von diesem Podcast, die müssen wir raushauen.
Das kann ja nicht passieren, wir hauen ja jeden Scheiß raus, genau. Bei uns wird nicht geschnitten.
Nein, aber du weißt, was ich meine, da würde ich mich wahrscheinlich auch aufregen.
Ja,
so,
natürlich.
Ne? Das fände ich nicht in Ordnung, deswegen denke ich so, es ist schon irgendwie strange, das zu machen.
Und es macht bei dem Fall, was mich wirklich daran ärgert, ist, es gab dieses ganze Album schon mit Songs, die er nicht gut genug fand. Ein ganzes Album davon. Und selbst da ist dieser Song nicht drauf gewesen. Und der kommt jetzt doch noch raus. Nee, bin ich raus. Aber man muss natürlich sagen, die Stimme und das, wie Freddy da singt, ist nach wie vor großartig. Es ist ein ganz, ganz, ganz hohes Level, was der noch kann. Und wie gesagt, 1989, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, ich habe gerade erst wieder Bohemian Rhapsody gesehen, den Film. Da muss man sich ja eben auch nochmal vor Augen halten, dass 1984 ungefähr AIDS bei ihm wirklich durchgebrochen ist. Und er eben auch schon angefangen hat zu husten und beim Husten Blut zu husten und solche Sachen. Und dann hat der noch 5 Jahre oder 6 Jahre am Ende durchgezogen mit Queen, auch noch großartige Alben rausgebracht, gute Musik geschrieben, auf Tour gegangen, alles Mögliche, weil The Miracle 89, das war ein großes Album, ne, was sie noch rausgebracht haben. Kind of Magic kam noch danach. Das waren alles Alben, wo noch richtige Kracher drauf waren. Dann hat er noch seine Solo-Sachen gemacht mit Living on My Own und so. Und wenn man sich anguckt, dass der wirklich echt krank war, mit auch etwas, was die Stimme durchaus beeinträchtigen hätte können und auch getan hat zum Teil, wie der dann noch gesungen hat, das ist vom anderen Stern. So, aber ich greife richtig dolle vor, denn wir wollen ja unsere Top 5 der besten Sänger machen heute und mir ist dabei aufgefallen, dass es wirklich ganz schön viele gute Sänger gibt und deshalb habe ich sogar auch eine Top 5 der Sänger, die es nicht auf meine Top 5 geschafft haben und ich kann ja auch erklären, warum. Aber am Anfang sollten wir auch hier kurz festlegen, woran haben wir das denn festgemacht? Was sind unsere Kategorien?
Genau, du hast schon gemerkt, dass ich, wie Stromberg sagen würde, mich geziert habe wie der Papst im Puff vor dieser Folge. Weil ich, also mal grundsätzlich gesagt, was wir hier machen, ist natürlich komplett subjektiv und irgendwie, egal worüber wir reden, das ist eine persönliche Meinung.
Ja.
Aber ich finde zum Beispiel, gefühlt ist es für mich, da ich meine Gitarre in der Hand hatte oder auch schon mal an einem Schlagzeug saß, habe ich für mich ein Fundament, auf dem ich für mich subjektiv sagen kann, an diesen Werten mache ich für mich fest, das ist ein guter Gitarrist. Also ohne dass ich es spielen kann, kann ich erkennen, das, was der spielt, ist arschschwer. Beim Gesang fällt mir das sehr, sehr viel schwerer zu erkennen, ist das technisch, einfach von der Technik her, ob es mir gefällt oder nicht mal beiseite gelassen, schwer oder leicht. Deswegen ist das umso mehr bei mir zumindest so ein Schuss ins Blaue. Darüber hinaus habe ich gerade neulich, das fand ich ganz spannend, in der Süddeutschen gelesen, dass es an der Uni jetzt Versuche gibt zu objektivieren Musikbewertung. Haben aufgegeben, weil sie gesagt haben, der eine bewertet halt einen Musiker daher, weil er selber das Instrument spielt und sagt, wie geil spielt der. Der andere bewertet das einfach, weil er es geil zum Anhören findet. Aber ich muss sagen, bei Musikern finde ich, bei Sängern finde ich es extrem schwer, weil ich halt, also es gibt bestimmt Millionen Opernsänger, die viel, viel besser sind als die, die ich jetzt rausgesucht habe. aber die ich niemals hören würde, weil die Musik mir nicht gefällt und ich sagen würde, das klingt ja kacke, aber nicht, weil sie schlechte Sänger sind. Deswegen finde ich es bei Sängern ganz, ganz schwer. Und was ich probiert habe, ist jetzt, ne, wie bei FIFA, es gibt ja verschiedene...
Ja, also jetzt geht's aber los.
Ne, es gibt ja, ich finde zum Beispiel, zum Sänger gehört ja nicht nur die Stimme, nicht nur jemand, der irgendwie vor dem Mikro steht, sondern es gehört auch eine gewisse Bühnenpräsenz dazu, finde ich, ist ein ja. wichtiger Punkt. Ist das ein Typ, wenn der auf die Bühne kommt, der nimmt die Bühne ein und ne, demanded attention so? Oder ist das einer, der da irgendwie ins Mikro nuschelt und du hast das Gefühl, Alter, also so habe ich mich probiert, dem zu nähern. Aber ich muss, wie gesagt, dazu sagen, diese Liste, da würde jetzt ich nicht... Also da würde ich nicht Haus und Hof drauf verwetten, sondern das ist wirklich komplett subjektiv, weil es so sauschwierig ist, finde ich für mich beim Gesang viel, viel schwieriger als bei allen anderen Sachen.
So, wir fassen jetzt mal zusammen unsere Herangehensweise.
Grundsätzlich werde ich versuchen zu erkennen, ob die subjektiv geäußerten Meinungen subjektiv sind oder objektiv. Wenn sie subjektiv sind, dann werde ich an meiner objektiven Linie festhalten. Wenn die objektiv sind, werde ich überlegen und vielleicht die objektiven, subjektiv geäußerten Meinungen der Spieler mit in meine objektiven einfließen lassen.
So nämlich.
Erich Rebeck, oder?
So, Erich Rebeck. Mit das Beste, was er je gemacht hat.
Dieses Mammutbier war schmeckt im Urlaub gut. Übrigens, ja,
viel
aber
besser.
War im Urlaub auf der Terrasse bei 25 natürlich. Grad und noch dem Salzwasser auf der Haut auch deutlich besser. Das kotzt
aber,
mich an.
Aber es ist schon nicht schlecht.
Den kann man trinken, ne?
Also pass auf, ich mache jetzt einfach mal meine Top 5 der, die es nicht drauf geschafft ja. haben, die es aber hätten drauf schaffen können. Und ich fange an auf Platz 5 mit einem Sänger, der eine Wahnsinnsbühnenpräsenz hat und die größte Stimmbreite, die jemals bei einem Sänger, männlichen Sänger gemessen worden ist. Von daher erfüllt er eigentlich alles. Er hat wahnsinnig gute Songs geschrieben und er hat Riesenerfolg gehabt mit seiner Band. Und das ist Axl Rose.
Er ist nicht bei dir in den Top 5?
Nein. Axl Rose ist nicht bei mir in den Top 5.
Und warum?
Weil ich, und da muss ich auch Sachen sagen und dir absolut zustimmen, ich habe sehr subjektiv gewertet und ich habe bei Axl Rose einfach gesagt, Axl Rose war so wenig Vorbild und Axl Rose ist ein faules Schwein. Axl Rose hat dieses Wahnsinnstalent, was der hat, keine Frage, sowas von, und das kann man jetzt natürlich diskutieren, bei den großen Erfolgen, die Guns N' Roses gefeiert haben, aber ich finde, der hat sein Talent teilweise richtig dolle verschwendet, weil es hätte noch viel, viel mehr sein können. Und jetzt kommt auch mein Ärger natürlich mit durch, dass Guns N' Roses nach wie vor immer noch keine neue Musik machen und der dreckige Axl Rose jetzt auch noch weiterhin seinen scheiß Chinese Democracy Dreck recycelt. Er hat jetzt schon zwei Songs, die es damals auf das schlechteste Album, was sie je gemacht haben, nicht drauf geschafft haben. Hat er jetzt schon mal recycelt mit Slash noch mit drauf. Sind dadurch kein Stück besser geworden. Wirklich, die beiden, die sie da rausgebracht haben, das war nix Geiles. Und jetzt hat Slash gesagt, ey, wir wollen neue Musik machen. Ich so, ja! Und dann sagt er, ja, wir haben jetzt schon was in der Pipeline, das gab's schon, das hauen wir jetzt raus. Ich so, oh. Weißt du, also genau, wieder irgendein Chinese Democracy Dreck, der jetzt rauskommt. Und dann hat er gesagt, wir gehen im nächsten Sommer nochmal auf Tour, danach haben wir dann endlich Zeit ins Studio zu gehen, wo ich genau weiß, hier am Arsch, das heißt, vor einem Jahr, zwei, kommt da erst recht nichts und bis dahin finden die doch wieder eine neue Ausrede. Und ich kann es nicht verstehen, 6 Jahre ist diese scheiß Reunion her und es gibt immer noch nichts Neues von Guns N' Roses. Das ist so peinlich, dass sogar Kirk Hammett gesagt hat, ich liebe euch Jungs, aber das ist echt peinlich. Ihr hattet auch noch 2 Jahre Zeit, während der Pandemie endlich was zu schreiben. Wo ist die neue Musik.
Aber was hat das mit seinem Gesang zu tun?
Ist mir scheißegal. Das ist meine absolut subjektive Haltung. Der hätte viel mehr machen müssen. Er ist null Vorbild. Er ist ein arrogantes Arschloch. Und deshalb mag ich ihn nicht. Und deshalb kommt er nicht in meine Top 5. So,
ich gebe dir da bei allem recht. Bei mir ist er auf jeden Fall in der Top 5.
Ach, hör auf.
Aber ich muss sagen, was zum Beispiel auch ja die Frage ist, wenn man jetzt vom Sport denkt. Ne? Naja, also Michael Jordan hat mal gesagt, der Unterschied zwischen großartigen und guten Spielern ist, dass großartige Spieler immer gut sind und gute Spieler nur manchmal.
Ja.
Bei Axl Rose ist das auch so.
Ja.
Also wenn der Bock hat und in Form ist, also ich habe ihn ja auch bei AC/DC als Sänger gesehen, da liefert der richtig ab. Und das hätte ich nicht gedacht, wie geil und mit wie viel Bock und was ja. er da abliefert. Und auch jetzt diese mittlerweile 2 oder 3 Konzerte nach der Reunion, die ich mit ihm gesehen habe, wahnsinnig gut,
aber das
es
ist ein
gibt
super
ja auch,
Tool, finde ich geil, weil genau das ist der Punkt,
genau,
was Michael Jordan sagt.
Aber es gibt halt eben auch diese kompletten Ausreißer. Es gibt da Videos aus Berlin, wo du denkst, der trifft ja auf einmal gar keinen Ton mehr und so. Deswegen, ich verstehe, wo du mit deinem Gedanken herkommst.
Siehst du, sehr schön.
Aber ich würde trotzdem sagen, auch so, ich sag mal, musikhistorisch mit dem, was diese Band für einen Status hat. Und du hast ja auch drüber nachgedacht, ob du ihn in die Top 5 nimmst, sonst wäre er ja nicht auf dieser Liste.
Ja.
Ich habe ihn drinne und ja, einfach, weil wenn der Bock hat und wieder abliefert und wie gesagt, die hatten ja vor 2-3 Folgen drüber gesprochen, auch jetzt wieder in Hannover das Konzert, irgendwie 3 Stunden oder 2,5 Stunden, das ist schon wahnsinnig geil. Und ja, die Stimme ist geil, die ist variabel und ja.
Das stimmt schon. Also dann sind wir mal gespannt, auf welchem Platz er gleich bei dir landet. Dann mache ich weiter mit einem, der es nicht auf meine Top 5 geschafft hat, obwohl ich ihn sehr verehre, obwohl ich immer wieder bei Karaoke Nights auch Songs von ihm singe. Obwohl er der erfolgreichste Sänger aller Zeiten ist, was verkaufte Alben angeht. Es ist natürlich
Elvis Presley.
Elvis Presley. So. Hat auch das, was du am Anfang gesagt hast, wenn der auf der Bühne stand, dem gehörte diese Bühne, dem gehörte das Publikum, der hat mit dem Publikum gespielt. Er hat eine absolut wahnsinnige Stimme, die nicht austauschbar war. Aber zwei Dinge, die mich bei Elvis stören. Erstens, Elvis Presley war eine künstlich hochgepushte Figur. Elvis Presley ist absichtlich aufgebaut worden als weißer Rock'n'Roll-Künstler, weil es in der damaligen Zeit, man muss sich das überlegen, wir sind mitten in den 50er Jahren, es ist Rassentrennung ohne Ende und die eigentlichen Könige des Rock'n'Roll, was immer größer wurde und größer und größer und größer, waren allesamt schwarz. Und deshalb haben die Plattenlabels händeringend nach einem Weißen gesucht, der diese Musik machen kann, dem man die abkauft, damit man auch das, was die Schwarzen gerade wieder gut machen, den Weißen anheften kann. Und den haben sie in Elvis Presley gefunden und er hat sich, ohne nachzufragen, vor diesen Karren spannen lassen. Das finde ich scheiße. Und Punkt 2, Elvis Presley hat über 1000 Songs gemacht. Keinen einzigen davon hat er selber geschrieben, nicht einen. Und das, finde ich, gehört auch zu so einem Künstler dazu, dass er Songs selber entwickeln machen kann.
Und ich würde noch einen Punkt dazu geben, den ich natürlich retrospektiv als jemand, der in der Zeit nicht aufgewachsen ist und nicht gelebt hat, nicht wirklich beurteilen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, diesen ikonischen Status, den er hat, den hätte er in einer Zeit, wo es mehr Konkurrenz gegeben hätte, nicht gehabt.
Das also
er war
ja,
wie du sagst, er war damals der erste Weiße. Ja, aber er war einer, also er hat etwas bedient, was in der Gesellschaft gefehlt hat. Und heute, wenn du dir Künstler...
Es waren schon ein paar da mit Buddy Holly zum Beispiel und mit Johnny Cash.
Ja, aber trotzdem nicht in der Masse. Also das meine ich, sagen wir jetzt mal, wir waren eben bei Axl Rose, da gab es eine ganz andere Medienszene, es gab viel, viel mehr Bands, es gab viel, viel mehr einen größeren Musikmarkt und ne, das ist das gleiche bei den Stones. Die haben ja auch irgendwie was getroffen zu einer Zeit, wo es das eben nicht in der Masse zumindest gab. Und dann sind sie natürlich auch, das heißt ja nicht, dass er schlecht ist,
nein,
aber deswegen ist dieser Status, den er hat, natürlich auch sehr mit der Zeit verknüpft, meiner Meinung.
Und du siehst es ja vor allen Dingen, Elvis Presley hat ja einen riesen Erfolg gehabt in den 50ern und musste dann, er hat zum Wehrdienst für, ich glaube, 3 oder 4 Jahre.
Nach Deutschland.
Hat in Deutschland.
Muss sie denn
Wehrdienst Städle gemacht? Genau, ganz, ganz furchtbar. Und als er wiederkam, gab es ja plötzlich die Beatles und die Stones. Und er hat plötzlich Riesenkonkurrenz gehabt und musste sich selber neu erfinden, hat ja dann plötzlich nicht mehr in weißen Anzügen gespielt, sondern mit Lederjacke und Lederhose, damit er diesen Rock'n'Roll, der sich da so gewandelt hat, damit er da mithalten konnte. Und man hat ja gesehen, er konnte es nicht. Er hat noch 1-2 Hits gemacht, aber diese große Konkurrenz hat ihn dann ja wirklich rausgekickt. Deshalb ist das absolut richtig, was du sagst.
Ich wollte nur einmal kurz für die Jüngeren diesen Song, den ich eben angesungen habe, ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, Elvis Presley hat mal ein Album mit deutschen Schlagern aufgenommen, ne?
Und das ist wirklich furchtbar.
Ja, also, und noch ein Funfact am Rande, wo du gerade Beatles sagst, ich habe mir gerade ein Buch bestellt, im Prinzip ist es unnützes Musikwissen.
Beste Bücher.
Da steht drin, ich gebe das jetzt einfach mal ungeprüft weiter, weil ich es auch nicht prüfen kann, dass sich zum Hochzeit der Beatlemania ein Fan selber probiert hat, per Post zur Plattenfirma der Beatles zu schicken und irgendwo in irgendeinem Postamt, also ne, kein kleines Päckchen, sondern so ein Riesenpaket, ist das aufgeflogen, weil er dann irgendwie da drinnen rumgepoltert hat oder so. Und oder die Frau, aber Wahnsinn, oder?
Also, ja, total Menschen irre. Sind verrückt. Wen habe ich noch nicht auf die Liste gepackt? Ich mache es mal ein bisschen kürzer, weil wir wollen ja hauptsächlich die großen fünf machen. Jim Morrison von den Doors habe ich nicht mit reingepackt, obwohl er einen ganz wichtigen Part eingenommen hatten in den 60er Jahren. Da war dieser Rock'n'Roll ja sehr, sehr clean durch die Beatles, durch alles, was da war. Und er hat diesen schmutzigen Part eben reingebracht. Aber seine Stimme an sich finde ich nicht so gut. Außerdem ist er viel zu zügellos gewesen. Ebenfalls nicht mit draufgepackt, obwohl ihre Stimme vom Stimmumfang her ist sie quasi der Gegenpart zu Axl Rose. Ist nämlich so groß wie sonst, so gut wie nirgends. Sie hat einen wahnsinnig großen Erfolg. Viele der erfolgreichsten Songs aller Zeiten sind von ihr. Es ist nur der falsche Podcast für Mariah Carey. Mhm. So, deshalb kommt sie nicht mit rein. Und auch Rob.
Wenn man von unsympathischen. Genau. Also ich glaube, da nimmt die sich, könnten sie ein gutes Ehepaar mit Axl Rose.
Siehst du, die beiden, die würden sich gegenseitig nämlich die Augen auskratzen. Und ebenfalls nicht mit drauf ist Robert Plant bei mir von Led Zeppelin, der genial war, keine Frage, oder ist. Es auch unglaublich schwer ist, Led Zeppelin-Songs zu singen, aber am Ende hat er mir dann doch immer ein bisschen zu gleich geklungen und hat immer alles verzerrt. Und ein letzter Satz, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sonst vorgreife. Ähnlicher Grund, warum auch Bon Scott nicht bei mir mit drauf ist. So.
Bon Scott habe ich auch nicht drauf.
Siehst du, dann können wir jetzt loslegen, oder?
Ja, und ich würde gleich mal dann mit Musik loslegen, denn ich habe das jetzt mal chronologisch gemacht, also gegenchronologisch. Von Platz 5 würde ich mich jetzt nach
oben arbeiten. Ja, natürlich, alles andere wäre ja richtig langweilig.
Und also, wie gesagt, ne, ob das jetzt wirklich einer der Top 5 der besten Sänger aller Zeiten ist, weiß ich nicht. Ich finde, obwohl ich die Mucke gar nicht so geil finde, aber ich habe sie früher sehr viel gehört, Glenn Danzig.
Wow.
Hat eine wahnsinnig geile Stimme und er schafft es, sowohl so sehr rockige Songs als auch bluesige, als auch diese Elvis-Richtung, so Schmonzetten und so dunkle Schmonzetten zu singen. Und ich würde einfach mal Glenn Danzig zumindest ins Rennen werfen und kann man dann drüber nachdenken, ob es stimmt. Und höre ich mir auch gerne böse Mädels zu an, aber ich finde, er ist geil und man sollte ihn sich mal wirklich so ein Album, gerade das zweite Danzig-Album, was er da abliefert mit der Stimme, ist schon unglaublich.
Little boy, you're the one, set the world to rights, I'll make it tremble and fear, I'll do it one more time.
Also stark unterschätzt, dein Platz 5, also Glenn Danzig.
Würde ich auf jeden Fall mal gut mit reinnehmen, weil es was anderes ist.
Jetzt schau mal auf, dich so zu zieren. Ja, mach jetzt endlich deine Platz 5 fest. Mein
ich
Gott.
Ich finde den geil.
Okay.
Und Blast from the
doch
Past.
Dazu.
Gut. Und ist noch nicht auf unserer Liste, gehört auch drauf. Einer meiner meistgehörten, wahrscheinlich in der Teenagerzeit meistgehörten Musiker.
Ist doch gut. Also dein Platz 5, Glenn Danzig, finde ich super. Weil ich habe mich sehr schwer getan. Ich habe vielleicht einen Ausreißer dabei. Die anderen sind alle einigermaßen selbsterklärend. Deshalb finde ich es gut, dass du so einen hast. Bei mir auf Platz 5, tatsächlich auch schon mit auf unserer Playlist, ist B.B. King.
Oh.
B.B. King, einer derjenigen, die ganz am Anfang den Rock'n'Roll groß gemacht haben. Und der hat einfach auch diese weichen Töne im Blues genauso gut getroffen wie die kratzigen Töne im Rock. Hat neue Elemente damals dazugebracht zum Blues auch und zum Rock. Und also es gibt kaum einen, der so ein krasses Zusammenspiel hat zwischen seiner Gitarre Lucille, ne, hat ja immer die gleiche, hat immer seine Lucille gehabt, und seiner Stimme. Das war so perfekt. Das habe ich selten gesehen und deshalb ist B.B. King mein Platz 5.
Ich kenne B.B. King, ich kenne jetzt seine Varianz nicht, weil ich glaube ich nur 3-4 Songs, die ich alle geil finde, aber ich denke gerade so nebenbei drüber nach, ist eine geile Stimme auf jeden Fall.
Ist natürlich auch immer die Frage, ne, meine Leute, also ich habe jetzt auch Leute mit reingenommen, die ihren Einfluss auf die Musik ne, und auf die Entwicklung des Rock'n'Roll hatten. Deshalb finde ich, war B.B. King für mich ein Muss. Und deshalb ist er auf meinem Platz 5. Wer ist deine 4?
Ich bin jetzt davon ausgegangen, wir hatten geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, ob die Antwort richtig war. Frauen gehen auch, ne?
Ja.
Dann habe ich auch unter dem Eindruck einen Podcast, den ich mal empfehlen würde. Wenn ihr nicht nur unseres schlaues musikalisches Wissen hören wollt, sondern es gibt einen sehr guten Podcast, Alben für die Ewigkeit. Da habe ich neulich nämlich über Private Dancer von Tina Turner gehört, den Podcast. Und das ist jetzt, deswegen habe ich jetzt auch nichts irgendwie, was wir da auf die Liste tun, weil das eine völlig andere Mucke natürlich ist als auf unserer Touch Too Much Playlist bei Spotify. Aber, also Tina Turner hat eine unglaublich geile Stimme und finde ich auch sehr, also sie passt zu völlig verschiedenen Musikrichtungen. Da ist es ja irgendwie so ein bisschen Britpop-Sinti bei diesem Private Dancer-Album. Aber sie hat natürlich früher da auch mit Ike Turner diese richtigen Rock-Röhren-Songs gehabt. Und
Nutbush City Limits zum Beispiel.
Genau, ne? Und also die Stimme, ich weiß leider nicht mehr, hab mir schon mal überlegt, es gibt so einen ähnlichen Effekt, wie wir in der letzten Folge hatten mit Trent Reznor, mit Hurt, gibt es bei Steamy Windows, dass ich mal irgendeine Doku gesehen habe, wo ein Künstler gesagt hat, also er hat ihn selber gesungen, aber er kann ihn nicht mehr singen, weil Tina Turner ihn gesungen hat und er sich jetzt schämt, den zu singen. Und ich meine, er hätte ihn sogar geschrieben, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, aber diesen Effekt, also meine Freundin lacht sich immer aus, weil Steamy Windows bei mir relativ häufig läuft.
Geil.
Aber ich finde, also ihre Stimme veredelt die Mucke einfach, wo man sagen würde, mit einer anderen Stimme ist das halt ein durchschnittlicher oder unterdurchschnittlicher Song so.
Und du sagst jetzt mal nichts zu dem, was ich jetzt sage? Aber was das noch unterstreicht, was du sagst, ist ja, dass zum Beispiel ein Brian Johnson von AC/DC Tina Turner auch als seine absolute, den Top 10 Hits hat, die für ihn am wichtigsten waren in seinem ganzen Leben. Und er hat sich ja damals bei AC/DC beworben, als er dieses Casting hatte, als neuer Sänger, mit einem Cover von Nutbush City Limits. Das war einer von zwei Songs, die er gesungen hat damals und wegen dem sie ihn auch genommen haben. Also von daher bin ich absolut dabei. Tina Turner hat einen Wahnsinnseinfluss gehabt und gehört sicherlich mit rein.
Und Fun Fact am Rande, hatte ich, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal erzählt, bei thesmokinggun.com gab es früher immer die Tour-Rider von den Sängern, unter anderem von Tina Turner, die immer darauf bestanden hat, dass es 2 Liter Kakao bei ihr im Backstage-Bereich gab. Jetzt kann man natürlich drüber philosophieren, ob nicht hier Whisky gurgeln, sondern so einen schönen Kakao. Vielleicht ist das Erfolgsrezept für die Stimme.
Da bin ich dran mit meinem Platz 4, richtig?
Ja.
Das ist meine einzige vielleicht Überraschung, mein einziger kleiner Ausreißer. Einer, dessen Stimme wirklich alles hat. Der kann Motown singen, der kann Rock'n'Roll singen, der kann Blues singen. Der hat Power in der Stimme, dem gehört die Bühne. Er kriegt ganz hohe Töne, er kann aber auch tiefe Töne, er trifft sie immer. Und das ist Steve Perry, der Sänger von Journey. Der wirklich ein hässlicher Kackvogel ist, das muss man sagen. Aber der eben wirklich ein wahnsinnig guter Sänger ist und vor allen Dingen aber war und eben Journey ja auch wirklich groß gemacht hat in den 90ern. Und deshalb packe ich einen Song auch drauf. Wir haben schon mal einen, nämlich Don't Stop Believing. Das ist auch nun mal der größte und auch der beste von Journey. Da brauchen wir nicht drüber reden. Aber die haben noch mehrere gute gemacht. Und wir packen den Song drauf. Kurze, interessante Geschichte. Das ist der Song, wegen dem ich mich tatsächlich bei meinem Radiosender beworben habe damals. Ich habe mit meinen Jungs Skat gespielt. Und da war ich 23. Und wir
vor 3 Jahren.
Und wir haben den Sender dabei gehört und gedacht, ey Mensch, der ist doch super. Und ich habe in der Zeit studiert und nebenbei Autos vermietet bei einer Autovermietung, wo man immer Clownskostüme in Orange tragen muss. Das war ganz furchtbar. Und ich wollte wieder ins Radio. Und ich hatte gehört, dass mein ehemaliger Chef, den ich vorher hatte, jetzt eben bei diesem Radiosender gearbeitet hat. Und dann haben wir den Abend gehört und dann kam dieser Song und ich habe endgültig gesagt, boah, ist der geil. Ich will da auch hin. Und deshalb habe ich mich beworben und bin dann auch innerhalb von 3 Tagen, komm vorbei, gutes Vorstellungsgespräch, willst du den Nachmittag moderieren, alles klar, hier ist dein Vertrag. Und dieser Song ist Wheel in the Sky von Journey. Du hörst, wie sauber er diese hohen Töne alle trifft. Problemlos. Probier das mal nachzumachen. Ich hab's getan. Zum Glück nur im Auto. Da brechen die Scheiben. Der Spiegel geht kaputt. Das ist unglaublich, wie er das schafft, weil die sind eigentlich wirklich schwierig und er macht das mit einer Leichtigkeit. Deshalb bei mir auf Platz 4 Steve Perry.
Mein Platz 3 ist ganz schnell, haben wir schon viel drüber geredet, ist Axl Rose.
Ja.
Muss man nicht mehr viel sagen. Haben wir eben schon abgefrühstückt.
Genau.
Und ist auch zu Genüge auf unserer Liste.
Ist auch absolut plausibel und in Ordnung und ich gebe auch nach wie vor offen zu, dass es bei mir zum Großteil daran liegt, dass ich einfach gerade sauer auf ihn bin. So. Mein Platz 3, und das mag den einen oder anderen überraschen, dass es vielleicht nur Platz 3 ist, weil es einer ist, den wir auch oft besprochen haben, den ich großartig finde, wo ich schon auf mehreren Konzerten war, ist Bruce Springsteen. Bruce Springsteen hat in 5 Jahrzehnten in Folge immer eine Nummer 1 gehabt und hat ein Gefühl dafür, welche Musik gerade gut funktioniert, hat eigentlich immer einen Hit mit, bis auf wenige Ausnahmen auf seinen Alben, macht das, was ihm Spaß macht, verbiegt sich nicht für seine Musik und hat seine Stimme nie in den Mittelpunkt gestellt. Der hat eigentlich immer das Gefühl gehabt, so gut ist seine Stimme gar nicht, dabei kann der alles singen. Und der ist wirklich auf der Bühne ja so wahnsinnig gut und auch vor allen Dingen so variabel. Der macht ja in jedem Konzert quasi, guckt er, welche Schilder die Fans hochhalten, dann guckt er einmal zur E Street Band und sagt, wollen wir den singen? Ja, alles klar. Und dann singen die einen Wunsch, den die vielleicht noch nie gespielt haben vorher. Und das ist ein so großartiges Erlebnis. Wer noch nie auf einem Bruce Springsteen-Konzert war, ich habe leider keine Tickets bekommen für die nächste Tour im nächsten Jahr. Ich kann es allen nur empfehlen. Er wird nochmal kommen. Er ist 73. Er ist relativ krank, hat ein schweres Rückenleiden. Ich bin nicht sicher, wie oft er noch kommt. Wer die Chance hat, Bruce Springsteen zu sehen im nächsten Jahr, auch wenn die Tickets teuer sind, ich kann es nur empfehlen, ist auf Platz 3 bei mir.
Würdest du ihn aber wirklich als Sänger, also als Künstler, kann man das unterschreiben?
Deshalb
als
nur Platz 3.
Okay.
Er ist ein guter Sänger. Er trifft wirklich die Töne, auch viele in verschiedenen Ranges. Aber er ist, wie du richtig sagst, Bruce Springsteen ist nicht hauptsächlich Sänger, der ist hauptsächlich Künstler und macht großartige Songs, ist einer, dem die Bühne gehört, ist aber vor allen Dingen auch einfach so gut in diesem Zusammenspiel mit der E Street Band und ist aber, wenn man jetzt nur den Gesang nimmt, ich sag mal, wenn der jetzt gegen andere Sänger, die in unseren Listen sind, bei Deutschland sucht den Superstar antreten würde, würde wahrscheinlich Bruce Springsteen am Ende nicht gewinnen. Mhm. Deshalb nur Platz 3.
Platz 2, also ich habe ich habe mich nochmal inspirieren lassen von ein paar Listen über Metal-Sänger. Mhm. Ne? Habe nochmal so ein paar, gibt's ja, was wir machen, gibt's ja zu tausendfach nur nicht so gut im Netz bei YouTube.
Selbstverständlich.
Und da ist ein Name immer wieder aufgekommen und ich höre ja relativ viel Judas Priest.
Mhm. Neuerdings, aber auch eigentlich nur durch unseren Podcast.
Ja, durch unseren Podcast, aber ich habe verstanden, warum viele Rob Halford unter den Top Leuten haben, weil seine Stimme über eine sehr lange Zeit wirklich immer noch gut ist und nicht völlig verschiedene Sachen abdeckt, aber sehr klar, sehr, sehr voll guter Typ so und der veredelt auch diese Musik. Und deswegen habe ich Rob Halford auf 2. Das hat mich überzeugt, die Argumentation, die ich da gesehen habe.
Und es hat gar nichts mit seiner Stimme zu tun, aber was ich einfach großartig finde und Rob Halford nach wie vor wirklich zugute halte, ist, dass er ja als erster Künstler im Rock'n'Roll- und Metal-Bereich offen Homosexualität zugegeben hat, schon Anfang der 90er. Da war das echt noch ein Ding und hat dazu gestanden und lebt das ja jetzt auch aus. Also wenn ihr bei Instagram seid, folgt gerne mal Rob Halford und seinem Account. Wirklich lustig, macht sich über sich selber lustig, hat ständig Arschschreie, Jabs an. Chaps, wie heißen diese Hosen? Ja,
Chaps, ich weiß, welche du meinst, ich weiß den Namen und, nicht. Ich habe also sie noch nie gekauft.
Wirklich, wirklich unterhaltsamer, sympathischer, geiler Typ. Und von daher unterschreibe ich auch sofort.
Sehr lustig finde ich in diesem Zusammenhang auch in seiner Biografie, sagt er ja auch, wie viel er ja, also sein Coming Out war dann ja irgendwie Anfang der 90er, ja auch zufällig, ja, mehr oder weniger in einem Interview, wo, glaube ich, danach die Rockhard, glaube ich, getextet hat, Gott ist schwul, was ja ich auch sehr, sehr lustig finde. Aber lustig ist ja, wenn man sich das mal anguckt, wie viel er ja eigentlich an schwuler, ja, 80er, 70er Jahre Ikonisierung, irgendwie diese Lack- und Leder-Outfits mit der Gerte auf der Bühne. Also das ist ja eigentlich Klischee, ne, jetzt also, ne, böse gesprochen, so wie sich der weiße Mainstream Heteromann oder die Heteromenschen damals die Schwulen vorgestellt, ist er auf die Bühne gegangen, ja, und trotzdem war es so, gut, er sagt in seiner Biografie selber, es wurde natürlich schon viel gemunkelt, ne, so bla bla, aber trotzdem war das ja nie so, dass man gesagt hat, ja, der ist halt schwul, sondern nein, der spielt mit dieser ganzen Ikonik und das ist was Toughes und das ist metalig. Und eigentlich hat er gesagt so, ja, ich habe das irgendwie im Prinzip, fand ich das halt gut so und habe das mit rübergeholt aus der anderen Szene. So total absurd, dass das halt irgendwie nie jemandem, nee, aufgefallen ist. Und lustiger Funfact noch, habe ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es gerne nochmal. Grindr, das schwule Tinder. Es gibt ja einen Song von Judas Priest, Grindr, Looking for Meat. Deswegen hat er gesagt, eventuell hat er sozusagen dieses schwule Dating-Portal Ja,
quasi sozusagen mitgegründet.
Namensgebend, mit, nicht mitgegründet, aber inspiriert, was ja auch sehr witzig ist.
Sehr schön. Bei mir auf Platz 2 ist meine Frau in den Top 10 und das ist Aretha Franklin.
Stimmt.
Weil wirklich sehr viel für die Musik getan, sehr viel für die Frauen in der Musik getan, sehr viel für die Schwarzen in der Musik getan und einfach, also anhand der Zahlen, klar, das ist jetzt auch keine Musik, die bei uns auf die Liste muss, aber die hat 18 Grammys geholt, die hat 75 Millionen verkaufte Platten, sie ist die erste Frau gewesen, die in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. 112 Singles hat die in den Charts untergebracht, damit ist sie nach wie vor die erfolgreichste weibliche Künstlerin der Chartgeschichte aller Zeiten und deshalb gab es für mich, auch wenn man sich die Stimme mal anhört, auch bis ins hohe Alter, bis auf die Inauguration von Obama, den hat sie richtig verhackt.
Okay.
Finde ich, das war gar nichts. Aber ansonsten Aretha Franklin, wahnsinnig gute Sängerin, deshalb mein Platz 2.
Hatte ich gar nicht, habe ich irgendwie im Namen hochwerfen in meinem Kopf, hatte ich die gar nicht auf dem Zettel.
Es sind ja auch so wahnsinnig viele für eine Top 5.
Ja, ja. Nummer 1 ist bei mir, obwohl ich jetzt nicht der riesen Queen-Fan bin, ist Freddie Mercury.
Tatsächlich?
Ja.
Krass, ja, meine auch.
Weil ich einfach sagen muss, wir hatten vorhin darüber gesprochen, ne, wenn man so diese Computerspiele sieht und diese verschiedenen Faktoren zusammentut, also Stimme, Bühnenpräsenz, irgendwie Wirken in der Kunst, Ikone oder Ikonenfaktor, also so, was man da so alles in einen ne, weil so einem Computerspiel würde man so gucken, was ist das Gesamtrating, aber was ist auch das Einzelrating, und da würde ich einfach sagen, fällt mir in, also es gibt bei allem Leute, die einen Tick besser sind, aber in dem Gesamtpaket, glaube ich, gibt es wenige, die das Gesamtpaket halt dann übertreffen, die überall besser sind. Ja, also fällt mir keiner ein. So. Und deswegen würde ich da tatsächlich Freddie Mercury, glaube ich, zumindest heute an diesem Tag auf die 1 tun.
Ich glaube, damit tust du niemandem weh. Es ist zur ganzen allgemeinen Überraschung auch meine Nummer 1. Von daher unterscheiden wir uns da ausnahmsweise mal überhaupt nicht, sind uns einig. Das finde ich sehr schön. Der hat auch einen Wahnsinns-Stimmenumfang. Deshalb, der hatte ja 4 Schneidezähne mehr. Ne, der hat ja dieses furchtbare Gebiss, wo immer alle dachten, warum hat er sich denn das nicht richten lassen? Weil es ihm einen größeren Stimmumfang beschert hat. Dadurch, dass er 4 Schneidezähne mehr hatte, hat er einfach einen größeren, breiteren Mund gehabt.
Okay.
Und dadurch hat er einen größeren Stimmumfang bekommen. Deshalb hat er das nie richten lassen, weil er immer Angst hatte, dass es dadurch weggegangen ist. Und das war natürlich am Anfang richtig schwierig für ihn. Und ich kann allen nur empfehlen, guckt euch Bohemian Rhapsody an, diesen Film. Rami Malek, wie er Freddie Mercury spielt, das ist also wirklich nicht von dieser Welt, wenn man mal ein Konzert sich angeguckt hat von Queen, egal ob in echt oder auf DVD, wie der die Mimik macht, wie der die Bewegungen macht. Du hast das Gefühl, das ist Freddie Mercury, das ist so gut. Also wenn jemand mal einen Oscar verdient hat, dann ist es Rami Malek für Freddie Mercury, und guckt euch den Film an und dann wisst ihr auch, warum Freddie Mercury bei uns beiden auf Platz 1 ist.
Genau, und dann würde ich eventuell auch noch mal einmal zurückspringen, weil du ja gesagt hast, Leute, die es nicht geschafft haben. Ich habe zum Beispiel weder Bon Scott noch Brian Johnson reingenommen, weil ich der Meinung bin, und das, den Effekt hatte ich neulich wieder bei einer AC/DC-Coverband, das sind beides, ne, ich will das nicht kleinreden, ich bin der absolute Die-Hard AC/DC-Fan, ja. Aber die Musik an sich ist so gut, dass ich nicht sagen würde, das siehst du ja auch an diesem großartigen Erfolg, trotz Sängerwechsel, dass die Musik an sich so geil ist, dass sie die nicht als Sänger komplett auf ein neues, anderes Level gehoben haben, sondern dass sie die besser gemacht haben. Aber du siehst ja, also von Highway to Hell zu Back in Black, wo man sagen würde, anderer Sänger, der ja auch nicht probiert, den ersten Sänger nachzumachen.
Nein.
Trotzdem funktioniert das, weil die Mucke an sich halt eine Maschine ist. So, und deswegen finde ich, ist das nochmal was anderes so.
Und wenn man das vergleicht mit Freddie Mercury, der eine Band hat mit Queen, wo jeder Einzelne zu den Besten seines Fachs gehört.
Er sticht noch heraus.
Ja, und jetzt muss man ja sagen, Queen ist die einzige Band, wo jedes Bandmitglied mindestens einen Nummer-1-Song auch geschrieben hat. Sogar der Bassist. Die dürfen es ja sonst nie. Alle haben wirklich mindestens einen Nummer-1-Hit. Wenn du dir das Repertoire von Queen anguckst, die ganzen großen Hits, hat immer jemand anders geschrieben. Und trotzdem konnten die nie einen Sänger finden, der auch nur ansatzweise an Freddie Mercury herangereicht ist. Sie haben es ja versucht mit Paul Rodgers, dann auf diesem Wahnsinns-Tribute-Konzert von Freddie Mercury. Das muss man sich auch mal, das zeigt auch nochmal diese Größe. Ne? Alle reden immer von Live Aid. Das war das größte, ne, die größte Geschichte aller Zeiten. Über 1 Milliarde Zuschauer an den Fernsehgeräten damals 1985, wo Queen ganz kurzfristig ja noch, die gab es ja in der Zeit gar nicht, die hatten sich ja getrennt. Freddie Mercury war ja als Singlesänger unterwegs. Queen waren so, nicht aufgelöst, aber haben nicht mehr gespielt seit 2 Jahren. Und dann ist Freddie wieder hin und gesagt, Jungs, es tut mir leid, ich war scheiße, ich war eine Diva. Wir müssen wieder zusammen spielen und dieses Live-Aid-Ding, das ist unser Comeback. Und es war eigentlich schon alles verteilt. Es gab gar keine Spots mehr. Und dann sind sie kurzfristig aber doch noch reingekommen in diesen Gig und haben das Konzert ihres Lebens gespielt. Alle Welt sagt, das ist das beste Konzert, was es jemals gab. Der Auftritt von Queen beim Live-Aid. So, über 1 Milliarde Zuschauer an den Fernsehgeräten. Und dann gab es ja 1992 dieses Freddie Mercury Tribute-Konzert zu seiner Stiftung zugunsten von AIDS-Opfern und zur Erforschung von AIDS. Und da haben ja eigentlich alle, die was auf sich gehalten haben, mit Queen zusammen immer einen Song, so ein Guns N' Roses, dann auch George Michael, der ja auch wirklich guter Sänger ist und danach auch versucht hat, mit Queen zusammenzuarbeiten, hat nicht geklappt. Paul Rodgers von Free hat es auch nicht so richtig geschafft. Der Kollege, der es jetzt macht, der macht das ja auch wirklich gut. Der macht es aber auf seine eigene Art, versucht Freddie auch nicht zu kopieren, aber es hat einen Grund, dass sie auch keine neue Musik mit ihm einspielen. Adam Lambert, also er macht das super. Niemand konnte den ersetzen, ne? Und bei diesem Konzert, das ist ja bis heute das größte Musikevent aller Zeiten gewesen, das Tribute-Konzert für Freddie Mercury, weil es über 2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt geguckt haben damals. Bis heute kein einziges Event daran gekommen. Das zeigt eben auch nochmal den Stellenwert, den dieser Mann in der Musikgeschichte eingenommen hat. So.
So. Boah. Jetzt müssen wir noch die Fakt vormachen.
Ja, da machen wir miese Sänger, die trotzdem erfolgreich wurden. Ich fange an mit Bob Dylan. Nein, Bob Dylan geht bei uns im Podcast außer Konkurrenz. Bob Dylan, der beste Songwriter aller Zeiten, würde ich sagen, aber singen kann der nicht. Ich nehme jemand anderes und zwar nehme ich Marius Müller-Westernhagen. Marius Müller-Westernhagen hat wirklich großen Erfolg, ist immer noch einer der bekanntesten und auch der erfolgreichsten deutschen Sänger der deutschen Chartgeschichte. Aber wenn man sich das mal anhört und wenn man das Beispiel nimmt, was ich gerade hatte, wenn Marius Müller-Westernhagen in eine Castingshow gehen würde, der würde nicht weit kommen. Und der hat gute Songs gemacht, aber er kann eigentlich nicht besonders gut singen.
Nee.
Finde ich.
Da gut, da könntest du natürlich Herbie auch zunehmen, ne?
Ja, genau.
Den könntest du auch.
Du kannst 1:1 aus, für mich kannst du beide nehmen.
Ich muss sagen, ich habe das jetzt, bin da so rangegangen, dass ich von Bands, die ich sehr schätze, die ich aber live mir nicht angucken, oder die live, die Sänger, die Musik schlechter machen, und das habe ich schon ein paar Mal gesagt, Megadeth, Dave Mustaine. Also furchtbar, live wirklich. Also der vielleicht, ne, ich habe ihn nur
das
einmal live
gesehen. Das sieht er selber aber ganz anders, das weißt du schon.
Das glaube ich. Ich glaube, er würde mir auch den Kopf abreißen.
Ja.
Ich habe ihn, glaube ich, 1 oder 2 Mal live gesehen und also 0 Bühnenpräsenz.
Okay.
Nur, also gut, er spielt halt dabei auch Gitarre so, ne? Ist aber trotzdem, also es gibt auch Leute, die haben trotzdem Bühnenpräsenz. Und der hat in das Mikro genuschelt. Das war wirklich furchtbar. Und du hattest auch gar nicht das Gefühl, dass er überhaupt Bock hat. Also vielleicht hat er da auch schlechte, ne, gestehe ich eben zu, aber das ist so eine Band, die ich wirklich viel höre, die ich auch sehr, sehr schätze, die ja auch irgendwie auch, was haben sie, 20, 30 Millionen verkaufte Alben.
Sie gehören zu den Big Four.
Genau, so. Aber live ist das überhaupt gar kein, also muss man sich nicht angucken, wirklich.
Und da passt genau mein zweiter rein. Es ist jemand, den man gar nicht so kennt. Und zwar ist das der Sänger von Puddle of Mud. Puddle of Mud hat einen großen Hit. She fucking hates me.
Ja.
Wes Scantlin, der von sich selber denkt, er ist der allergrößte Sänger. Und hat dann irgendwann gesagt, pass mal auf, Leute. Und Wes Scantlin ist vor allen Dingen Säufer, drogenabhängig, ist schon von der Bühne gefallen. Jeden Entzug probiert und also kommt gar nicht klar. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich singe jetzt mal Kurt Cobain. Und hat About a Girl gesungen. Das ist noch gar nicht so lange her. Und da hört man, dass das wirklich einfach nicht kann. Und da denkst du, Alter, und dann haben die Leute auch schon richtig angefangen zu buhen. Und dann meinte er so, macht's doch besser, ihr könnt das doch selber nicht. Und ich bin ein Künstler und das ist meine Version. Und hat er einfach weitergemacht. Es wird nämlich noch schlimmer. You hang me out to dry. I can see you every night. Rain. Und da weißt du ganz genau, alles klar, Wes Scantlin, du kannst wirklich nicht singen und dafür hat er viel zu viel Erfolg gehabt.
Vielleicht spielen da die Drogen ja auch eine Rolle, dass ich man sich tendenziell auch dann ein gewisses Maß
aber
überschätzt.
Aber das können ja nun andere auch, ne? Axl Rose, haben wir drüber gesprochen, der kann es trotzdem.
Ja. Ich habe gleichen Effekt wie bei Dave Mustaine, Megadeth, Black Label Society, Zakk Wylde. Super Mucke, höre ich auf der CD auch gerne und da hat er auch eine gute Stimme. Zweimal live gesehen und beide Male, ich weiß nicht warum, das überhaupt nicht transportieren können.
Ist aber Zakk Wylde nicht von Haus aus mehr Gitarrist auch?
Ja gut, aber ich meine, ich weiß, bin jetzt nicht so der Die Hard Black Label Society Fan, aber die haben bestimmt auch 7, 8, 9 Alben und machen das auch seit 25 Jahren und sind damit, also touren damit auch
schon
so.
Gut, wenn er es könnte.
Genau, also wenn ich, und wie gesagt, es klingt ja auf der CD auch, oder ne, so aufgenommen klingt es ja auch gut. Und wenn ich da hingehe und sage, ich finde die so geil und ich gucke mir die an und gehe am Ende nach Hause und denke so, boah, ey, das war, ja, also war solide, aber auch nicht gut, finde ich immer, ist dann, ne, also ich habe ja
schon.
Zu
viel Erfolg.
Ja, ich hab ja schon irgendwie positive Connection dazu und wenn die dann nicht erfüllt wird, denke ich so, ja, offenbar nicht so der Beste.
Da haben wir richtig was rausgearbeitet. Waren uns beide einig, der beste Sänger aller Zeiten ist Freddie Mercury und ich habe demzufolge gerade nämlich nochmal auf unsere Playlist geguckt. Wir haben Queen nur einen einzigen Song drauf, nämlich Somebody to Love. Und deshalb packe ich nochmal einen drauf, der gar nicht viel gespielt wird, über den gar nicht viel geredet wird, den ich aber richtig geil finde und das ist Headlong. And you're rushing headlong down the highway. And you're rushing headlong out of control. Richtig geiler Song, Headlong, zieht ihn euch mal rein, richtig schön laut. Und da zeigt Freddy auch wieder, was er kann. Der hat ja, wie gesagt, auch von Ballade über schnell, über langsam, über hart, über weich, kann der alles machen. Und ist unser bester Sänger. Und damit sind wir durch für heute und hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Wünschen euch eine schöne Zeit. Bis dann.
Tschüss.